Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Mona Merkel, Karlauer, die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Überschrift, aber dann wird in allen Feuilletons das neue Bild der alten Kanzlerin ganz ernst besprochen. Nicola Kuhn behauptet im Berliner Tagesspiegel sogar, selten ist einem Politikerporträt so entgegengefiebert worden. Wie wird sie dargestellt sein, die erste Kanzlerin der Republik? Wie will Angela Merkel selbst gesehen werden? Überzeugt die Ähnlichkeit? Diese Frage beantwortet Peter Richter von der Süddeutschen Zeitung. Angela Merkel ist also unzweifelhaft als Angela Merkel zu erkennen. Das heikle Problem mit der Ähnlichkeit hat der in Frankreich geborene und in Deutschland aufgewachsene 28-jährige Künstler Jérémy Kéras offensichtlich in den Griff bekommen. Von Ferne scheint seine Angela Merkel sogar leise und ein wenig spöttisch zu lächeln. Von nahem wirkt sie dagegen eher ernst und streng. Stefan Trinks von der FAZ stört sich dann aber an der Farbwahl. Dass Blau ihres Oberteils mag unaufgeregt beruhigende Seriosität verkörpern sollen, malerisch ist es als Fernfarbe, die eine Porträtierte schnell einmal entrückt, nicht die glücklichste Wahl. Zumal Kéras den grellblauen Blazer extrem flächig mit nur zwei Alibi-Zugfalten auf beiden Seiten anlegt und in Merkels linker Schulterpartie noch ein sich mit dem restlichen Farbton beißendes Kobaltblau einführt. Auch Hilka Dirks von der Taz stört dieses Blau. Historisch ein Farbton, da kostbar in seiner Beschaffung, der Herrscher. Im zeitgenössischeren textilen Bereich dann vielleicht aber auch eher der FDJ-Uniformen und kunsthistorisch vor allem der von Maria, Mutti Jesu Christi. Nach diesem zaghaften Mutti-Witz wird es bei Markus Wöller in der Tageszeitung Die Welt sofort wieder ernst. Abstrakt ist nichts auf diesem Bild. Es ist der pure Realismus von protestantischer Nüchternheit, so riskant wie eine Verwaltungsvorschrift. Und Tobias Timm stellt in der Wochenzeitung Die Zeit abschließend fest, dieses Bild ist nicht wirklich aufregend und es lässt sich schwer einsortieren. Vielleicht bereitet auch das der Kanzlerin so große Freude. Wer wirklich etwas zu lachen haben möchte, den schickt die Taz in den dritten Solofilm der quietschgelbenen Minions aus den Ich-Einfach-Unverbesserlich-Filmen mit einer für Taz-Verhältnisse fast schon merkelhaften Überschrift: Anarchischer Sinn für Schabernack. Barbara Schweizerhof entdeckt auf der Leinwand eine hedonistische Hingabe an den jeweiligen Moment, der regelmäßig den jeweiligen Filmplot völlig vergessen lässt. Chaos regiert. Dieses Mal werden die ein- oder zweiäugigen, unverständlich vor sich hin brabbelnden Kobolde ins Hollywood der 20er Jahre verfrachtet, um dort Stummfilme zu drehen, was natürlich schief geht. Aber dafür hat Josef Gübel von der SZ etwas Neues in der Minions-Welt entdeckt. Nach dem furiosen Auftakt gibt es etwas, was es so bei den Minions noch nie gab, eine Story. Genauer gesagt, eine etwas hektisch erzählte zweite Filmhälfte über die Minions Henry und James, die sich neu orientieren und als Regisseure einen Monsterfilm drehen wollen. Auch das geht natürlich schief. Trotzdem ist der SZ-Kritiker rundum begeistert und sich außerdem sicher, Minions und Monster retten vermutlich im Alleingang den Kinosommer. Wer das nicht glaubt oder wer einfach lieber liest, dem hat die Zeit die schönsten Seiten des Sommers zusammengestellt und verspricht 12 neue Bücher, mit denen der Urlaub gelingt. Das können wir hier natürlich nicht mehr seriös besprechen, aber für ein Überschriftenpotpourri reicht unsere Zeit noch. Zum Waffenschmuggeln braucht man gute Verse, hat Ijoma Mangold bei Christoph Magnusson die Reise ans Ende der Geschichte gelernt. Iris Radisch stellt zufrieden fest, Angelika Klüssendorfs neuer Roman heißt zwar Trost, bietet aber keinen, und das ist genau richtig. Und wem das zu hart erscheint, dem sei die Überschrift von Marlene Knoblauch zu Deborah Levis Mein Jahr in Paris mit Gertrude Stein empfohlen. Pfirsich-Brandy ist die Lösung für alles.